Was machst du hier?
Ich glaube, es gab ein Missverständnis.
Eindeutig.
Weil mir der Eindruck vermittelt wurde, dass du mich hier haben willst.
Was für ein irrer Gedanke. Wir haben seit einem Jahr keinen Kontakt.
Ich freue mich für dich.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Ja, das müssen wir vermutlich aufklären an dieser Stelle, meine liebe Frau Wollner. Es ist der 1. Mai, es ist ein Feiertag. Keiner von uns beiden wollte den anderen am Feiertag hier haben. Das Büro ist sowas von geschlossen heute. Trotzdem sind wir aber hier, weil wir was gemacht haben?
Wir haben einfach schon am Dienstag aufgezeichnet, also gestern, falls ihr uns heute hört. Wenn ihr uns erst übermorgen hört, haben wir bereits vorgestern aufgezeichnet. Mhm. Also werden wir vorgestern aufgezeichnet haben. Mhm. Für uns allerdings ist das jetzt morgen, gestern, ist es heute.
So, ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Es ist ein besonderes Heute, denn an genau diesem Heute, also an einem Dienstag, dem 30. April 2024, startet The Fall Guy im Kino. Wir vermuten, weil der Verleih den Feiertag mitnehmen will, Dienstag, Kinostarttag. Aber gehen so viele Menschen am 1. Mai ins Kino? Ist man da nicht völlig verkatert und liegt ausnüchternd auf dem Sofa rum?
Ja, oder in Berlin Steine sammelt auf dem Weg zu fast mir nach Hause. Du wirst lachen, ich werde am 1. Mai tatsächlich geflohen sein, weil die revolutionäre 1. Mai-Demo dieses Jahr direkt vor unserer Haustür losgeht. Nein. Und direkt an unserer Haustür wieder endet. Und wir deswegen gesagt haben, nee, wir fahren nach Brandenburg.
Ja, dann solltet ihr genau das tun. Also Steine schmeißen hin, abhauen her. The Fall Guy ist bereits im Kino, das können wir festhaben, wenn ihr diesen Podcast hört, egal wann das ist. Und du hast auch noch einige der am Film beteiligten Menschen getroffen.
Das ist korrekt, nämlich Manuel Neuer, Harry Kane, nee, das waren die anderen. Also erzähle ich später. Ich habe natürlich Ryan Gosling, Emily Blunt und Regisseur David Leitch gesprochen. Mhm. Den ich allerdings, um jetzt zeitlich auf der Achse alle zu verwirren, ja, wir sind auch so ein bisschen in der Matrix unterwegs. Die bringe ich nächste Woche mit.
So, die Matrix.
Ja, gut. Nee, David Leitch.
Außerdem bereiten wir uns jetzt schon ein bisschen auf Freitagabend vor. Es ist der eine Abend im Jahr, an dem ich mich in einen Anzug zwänge und Anna ihr eines Kleid spazieren trägt.
Ist es noch dein Konfirmationsanzug?
Nach wie vor. Der gut. Ist immer noch gut.
Es ist auch mein Taufkleid.
Es geht immer noch. Die Damen und die Herren Wo und Weh gehen nämlich rausgeputzt zu den deutschen Oscars am Freitag.
Ich muss mein Kleid noch bügeln lassen, bis dahin habe ich noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, Hannah Herzsprung hat ihr Kleid schon bügeln lassen. Die ist nämlich nominiert als beste Hauptdarstellerin für 15 Jahre. Das machen wir allerdings gleich, das Bügeln und das mit Hannah sprechen. Wir legen mit dem los, was für uns schon heute, für euch gestern, vorgestern, wann immer ihr uns hört, auf jeden Fall. Aber am Dienstag, den 30. April, an uns vorbei ins Kino geschmuggelt wurde, nämlich mit dem, was schon bei den Oscars in diesem Jahr von den beiden Hauptfiguren werbewirksam geteased wurde.
Barbenheimer geht quasi in eine nächste Runde. Aber jetzt keine Angst, es handelt sich nicht um Barbie 2, The Revenge of Ken. Und es geht auch nicht um Oppenheimer, die Atome bomben zurück, sondern wir reden von einer großen Versöhnung. Team Oppenheimer, vertreten durch Emily Blunt, und Team Barbie, vertreten durch Ken, aka Ryan Gosling, haben nämlich zusammen einen Film gemacht und eben nicht Oppen-Ken oder Kenheimer, sondern The Fall Guy.
Das da bin ich, Colt Sievers. Und das ist meine Story.
Können wir nochmal von vorn anfangen?
Es ist maximal ein loses Remake der Kultserie The Fall Guy, die bei uns ein Colt für alle Fälle hieß. Oder wahlweise könnte man sagen, es ist das filmische Prequel zur Serie. Also vielleicht das, wie es möglicherweise alles angefangen haben könnte. Die Serie lief in den 80ern im Fernsehen. Möglicherweise wollte ich dank Colt Sievers spektakulären Einsätzen und Fällen als nebenberuflicher Kopfgeldjäger selbst Stuntman und Kopfgeldjäger werden. Ja, das kann sein. Es hat nicht ganz geklappt. Heute vermöbel ich maximal hier noch das Mikrofon und andere Einrichtungsgegenstände in meiner Reichweite, wenn ich sie denn erwischen kann. Aber der Name Colt Sievers hat sich natürlich seitdem in meine Hirnmasse eingebrannt.
Ich bin nicht der Held dieser Geschichte. Ich bin nur der Stuntman. Der versucht, cool für seine Traumfrau auszusehen. Die zufällig Regisseurin dieses Films ist.
Wir müssen super professionell bleiben.
Cool. Willst du rummachen?
Nein.
Ja, will ich auch nicht. Habe ich gerade gar keinen Bock drauf.
Auf rummachen?
Ja.
Worauf hast du Bock?
Reden.
Ja.
Um das aufzuklären, dankenswerterweise spielt nicht Tom Westerholt Colt Sievers, sondern Ryan Gosling mit all seiner Coolness. Dieser Colt Sievers ist ein Stuntman, der sich im Film bei einem Stunt lebensgefährlich verletzt hat, den Rücken gebrochen. Da ist ein freier Fall schief gegangen, deswegen heißt der Film auch The Fall Guy. Möglicherweise ein kleiner Spoiler an dieser Stelle, weil da etwas sabotiert wurde. Auf jeden Fall nimmt er eine Auszeit und kommt eigentlich nur zurück, weil er denkt, dass seine damalige Freundin, eine Kamerafrau, jetzt ihr Debüt als Regisseurin in Australien inszeniert, ausgerechnet nach ihm gefragt hat.
Der Film, der gedreht wird, ist auf jeden Fall Kategorie Mega-Blockbuster. Irgendwo angesiedelt inhaltlich zwischen Dune, Mad Max und Cowboy vs. Alien.
Und ich
an diese filmische Katastrophe noch erinnern möchte.
Ich freue mich darauf, wenn dieser Film irgendwann ins Kino, Metal Storm hieß der, ne?
Ja.
Also, ja, an Trashigkeit nicht zu überbieten.
Absolut.
Aber er wäre natürlich fantastisch.
Ja, Sievers soll den Hauptdarsteller dubeln. Das ist nichts Neues, weil er das schon hunderte Male gemacht hat. Tom Ryder heißt dieser Typ, gespielt von Aaron Taylor Johnson. Tom Ryder ist natürlich hier eine Anspielung auf Tom Cruise.
Einer der plumperen Gags.
Einer der plumperen.
Der trotzdem funktioniert.
Ja, funktioniert trotzdem. Der Film hat noch viele weitere bessere. Genau eben dieser, also Tom Ryder, geht während der Dreharbeiten verloren und die eiskalte Produzentin Gail setzt jetzt Colt Sievers drauf an, ihn zu suchen.
Ryder ist verschwunden. Er hat sich mit ein paar zwielichtigen Typen eingelassen.
Dann ruft die Polizei.
Ich kann nicht die Polizei rufen.
Wieso nicht?
Dann kriegt das Studio mit, dass ich das Budget total überzogen habe. Dann ziehen die uns im Handumdrehen den Stecker. Du weißt, wie die sind. Mach dich auf die Suche nach ihm, bitte.
Warum ich?
Du bist ein Stuntman, verflucht. Niemand wird bemerken, ob du hier bist oder nicht. Nicht bös gemeint.
Ich meine, schon ein bisschen.
Bei diesem Handlungsstrang, also dieser Suche nach einem verschwundenen Hollywood-Star, ist ein Colt für alle Fälle natürlich, beziehungsweise sag ich schon, ein Colt für alle Fälle, ist The Fall Guy natürlich ganz nah bei ein Colt für alle Fälle, wo es ja immer darum ging, in der Folge, dass irgendjemand gesucht oder irgendein Verbrechen gelöst wird.
Deswegen meinte ich auch vielleicht filmisches Prequel zur Serie.
Du hast natürlich vollkommen recht.
Sein erster Fall, und sozusagen.
Es ist natürlich auch, das haben wir bei den Oscars schon gelernt oder gemerkt, eine Hommage an die Menschen, die ständig ihren Kopf hinhalten in Filmen und nie dafür gewürdigt werden, nämlich die Stuntleute. Stuntmänner und Frauen, die ja wirklich auch also ich glaube, Ryan Gosling hatte in diesem Film 3 oder 4 Stunt-Doubles.
Man sieht sie alle am Ende.
Für die verschiedenen Stunts ihr durchaus auch ihr Leben riskieren. Ne? Man hört ja immer mal wieder Meldungen von Stuntleuten, die bei einem Stunt sich wirklich lebensgefährlich verletzt haben oder ihn auch tatsächlich nicht überlebt haben.
Absolut.
Und diesen Leuten, denen wird ja nie gewürdigt, die stehen im Abspann, wenn wir alle schon pullern gehen, um die Maxi-Cola XXL wegzubringen. Und das hier ist eine Hommage. Und das, finde ich, merkt man in diesem Film auch, weil die ganzen Stunt-Disziplinen, also wirklich so altehrwürdige Disziplinen wie sich anzünden lassen, irgendwo runterfallen, verprügeln.
Car-Roll,
der Cannonball, wo hier ein Weltrekord gebrochen wird, tatsächlich von 2006, genau, von Casino Royale, mit 8,5 Umdrehungen hier,
ja,
wird eingestellt. Und es kommen wirklich einfach, das ist so ein Metafilm, weil er einfach auch an einem Filmset spielt. So Filme sind immer schwierig, das kann gut gehen, muss aber nicht. Ich finde, in dem Fall geht es gut.
Ja, es darf ja auch nicht so wirken, als wäre Filmdrehen langweilig.
Nee. Also
du musst ja dieses Filmdrehen viel spannender inszenieren, als es in Wirklichkeit ist.
Aber das macht hier schon Spaß, auch zu sehen, was schief geht und wie Emily Blunt sich als Regisseurin durchnavigiert in dieser
Quält
trifft es eigentlich ganz gut. Und ich habe nichts erwartet von diesem Film und ich hatte ganz, ganz großen Spaß, weil er einfach die Stunts, die er zeigt, perfekt in Szene setzt und das aber so ein bisschen nebenbei. So das einzige Problem, was ich habe, das ist fast zu vieles und zu beiläufig, aber das gehört einfach auch dazu, diese Magie des Filmemachens zu entzaubern.
Richtig.
Ich sage jetzt endlich an dieser Stelle nochmal den Regisseur David Leitch, ist nämlich selber ehemaliger Stuntman.
Stunt-Ikone in Hollywood.
Der hat Brad Pitt gedoubelt, der hat Jean-Claude Van Damme gedoubelt, deswegen gibt's hier einen Film, einen Hund, der Jean-Claude heißt. Im Interview haben gelernt, dass der Hund eigentlich ein Weibchen ist,
ja,
egal.
Es war
ist jetzt ein Hund mit Identität. Identitätskrise.
Ja. Und ein diverser Hund, macht den Hund nicht fertig.
David Leitch hat angefangen als Regisseur, als Co-Regisseur von John Wick 1. Ja,
bei mit Chad Stahelski zusammen.
Da ein Hund in der tragenden Rolle, richtig, zumindest in den ersten 3 Minuten.
Ja.
Er hat Atomic Blonde gemacht, er hat Deadpool gemacht, er hat Bullet Train gemacht, den du feierst. Ich feiere Atomic Blonde, und zwar diese eine Szene vor allem, in der sich Charlize Theron einmal durchs Treppenhaus prügelt, ja, ohne Schnitt, ja, und am Ende den letzten mit einer Herdplatte ausschaltet. Ja. Also der Mann kann wirklich Action, und das macht er hier auch. Und was der Mann auch hat, ist ein Talent fürs Casting, weil Emily Blunt und Ryan Gosling, die funktionieren für mich so gut vor der Kamera, auf der Leinwand.
Ja,
jetzt darfst du auch was
sie
sagen.
Sie funktionieren fantastisch miteinander. Ich sammle die Brotkrumen auf, die du liegen lassen hast, liebe Anna. Denn für mich kann David Leitch nicht nur Action, er kann vor allem diese gute Kombination, wenn es denn gut ist, aus Action und Komödie. Das hat er in allem gezeigt, was er bisher gemacht hat. Hobbs and Shaw, die Auskopplung von Fast and Furious, wäre auch noch damit in der, ja, Filmografie zu finden. Also er hat ein wahnsinniges Händchen dafür. Auch in Deadpool 2 sieht man das an so vielen Stellen. Wirklich auf den Punkt choreografierte Action so zu inszenieren, dass noch der Raum für die Comedy da ist, ohne dass die untergeht oder abkackt gegen die Action.
Und es ist hier wirklich eine ausgezeichnete Screwball-Komödie auch. Wir haben ja noch diese, ja, Liebesgeschichte zwischen den beiden, wo ich bei jedem anderen Film sagen würde, bitte nicht, wie cheesy ist das denn? Aber weil es hier so cheesy ist und so übertrieben und so vor verkitschten Sonnenuntergängen mit Drehbuchdialogen aus der Hölle, die aber absichtlich Drehbuchdialoge aus der, ja, Hölle sind, hat es einfach nur ganz, ganz großen Spaß gemacht.
Ich bin raus und habe gedacht, okay, Bullet Train ist es nicht. Das ist für mich bisher sein bester Film, was die Kompaktheit angeht. Also diese Stunt-Szenen auf so engem Raum, wie er es da im Zug gemacht hat mit Brad Pitt. Daher, ne, das Verhältnis, er hat ihn oft genug gedoubelt. Die beiden kennen sich gut. Aber letzten Endes ging es mir auch wie du. Ich habe gedacht, ja, dass einem diese Stunt-Szenen vielleicht so ein bisschen beiläufig vorkommen, ist natürlich hier Mittel zum Zweck, weil wir immer noch Zeuge eines Filmdrehs sind. Und da du und du da diese Stunt-Szenen natürlich nicht so in den Vordergrund hieven kannst, dass sie alles andere überlagern.
Aber es ist Jammern auf ganz
hohem Niveau. Es ist Jammern auf ganz hohem Niveau. Es ist ein fantastisches Popcorn-Kino, in das ihr seit gestern reingegangen sein könnt. Wenn
vielleicht
ihr
auch morgen rein
vielleicht
werdet,
morgen
oder
erst
heute.
Oder heute oder wann immer ihr möchtet. Du hattest das große Vergnügen, ich gehe zumindest davon aus, dass es eins war, sowohl David Leitch als auch Ryan Gosling und Emily Blunt zu treffen. Leitch, schon gesagt, heben wir uns für nächste Woche auf, aber Gosling und Blunt, die verfeuern wir natürlich direkt jetzt. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Ryan Gosling nicht unbedingt der geborene Redner oder Entertainer in Interviewsituationen ist, dass er sich da immer gerne auch mal hinter irgendjemandem versteckt, also wenn dann noch jemand anderes am Film beteiligt und in seiner Nähe ist. Wie war hier jetzt der Redeanteil Gosling Blunt?
Also mit meinem mathematischen Können, was ja exorbitant groß ist, würde ich sagen,
zweite Klasse Grundschule.
Ja, Blunt 60, Gosling 40%, aber da muss ich Gosling auch ein bisschen in Schutz nehmen, denn wenn Emily Blunt einmal loslegt, ist sie selten bis gar nicht zu stoppen. Und bei mir persönlich rangiert sie auf der Coolness-Skala auch fast noch vor Ryan Gosling.
Deshalb hat ihr Mann John Krasinski auch diese Filme mit ihr gedreht, wo sie die Klappe halten,
ja,
muss, wo sie einfach nicht reden darf.
Einmal mit
endlich,
ihr schweigen
endlich
wollte.
Ist hier mal das Ruhe.
Stimmt. Ich habe auch das, es war sowieso ein mysteriöses, nee, nicht mysteriös, ein obskures Interview oder die Interviewsituation, weil parallel zu den Interviews im Ritz-Carlton in Berlin die komplette Bayern-Mannschaft da war, weil die an dem Abend der Union 5-1 weggefegt haben. Ich habe peinlicherweise erstmal gefragt, spielen die eigentlich gegen Hertha oder gegen Union, ja, bis der Kollege von 1Live meinte, sorry, aber Hertha ist zweitklassig.
Werden, wenn ihr diesen Podcast hört, gestern oder vorgestern oder vorvorgestern gegen Real Madrid gespielt haben.
Das Ergebnis wissen wir jetzt noch. Union wissen. Oder?
Bayern, doch eher die Bayern. Ja,
egal. Wir durften nicht aufs Klo, weil das Security-Team von Bayern gesagt hat, nee, das ist für die Bayern vorbehalten. Die wussten allerdings nicht, dass es noch einen zweiten Eingang gab. Klo ist das richtige Stichwort.
Ihr durftet nicht aufs Klo, weil die Bayern-Spieler alle aufs Frauenklo gehen?
Das habe ich auch nicht verstanden, aber ich habe es trotzdem aufs Klo geschafft nach dem Interview und da dann auch Emily Blunt getroffen, die nicht mehr aus der Tür rauskam, so ein bisschen panisch sich eingeschlossen hatte, und wir haben dann tatsächlich noch uns am Waschbecken.
Du hast die Situation gnadenlos ausgenutzt, willst du damit sagen?
Ich habe einen Stuhl drunter.
Emily Blunt gerettet danach?
Genau, ich habe sie gerettet, heldenhaft, und habe dann noch mit ihr ein bisschen Klo-Smalltalk am Waschbecken gemacht.
Über
und
was redet Frau denn da?
Willst du es wirklich wissen?
Ja, natürlich will ich das wissen.
Es wird jetzt peinlich und privat. Ich hatte an dem Tag, an dem Morgen fuhr ich meine Familie zum Kinderturnen, und meine Frau fragte, wen ich denn außer Ryan Gosling noch treffen würde.
Ja.
Und dann meinte ich halt so, ja, Emily Blunt. Dann war ein entsetzter Aufschrei meiner Frau. Was? Du triffst Emily Blunt und sagst es mir nicht? Die ist doch viel cooler als Ryan Gosling. Grüß sie von mir. Hätte ich das gewusst, hätte ich Zimtschnecken gebacken. Ich wiederum guckte meine Frau ganz entsetzt an und war wirklich darüber entsetzt, dass sie überhaupt weiß, wer Emily Blunt ist. Es stellte sich raus, sie ist großer Fan von Der Teufel trägt Prada. Ja. Also nicht Emily Blunt, die hat da mitgespielt, sondern meine Frau. Und ich habe dann tatsächlich diese Anekdote Emily Blunt am Klo erzählt. Und dann war sie richtig sauer, dass ich ihr das jetzt auf dem Klo erzähle und nicht Ryan Gosling gesagt habe, dass meine Frau Emily Blunt viel cooler findet als ihn. Long story short, ich hatte die schönsten 5 Minuten auf dem Klo in diesem Jahr mit einem Star.
So, also diese Geschichte nicht erzählt zu haben, hätte dieser Folge heute massiv gefehlt. Jetzt ist Barbenheimer zwischen den beiden so ein bisschen das große Ding. Die haben ja auch bei den Oscars damit gespielt. Also beide sind ja leer ausgegangen. Jetzt könnte man sagen, das war bei ihren Nominierungen einigermaßen erwartbar. Wie viel Ken steckt denn bis jetzt noch in Ryan, über den ich, bevor ich das mal vergesse heute noch, habe ich noch gar nicht gesagt, mal kurz neidlos in Stein meißeln möchte, dass er für mich nochmal jetzt bewiesen in The Fall Guy wirklich der heißeste Typ auf diesem Planeten ist. Also dem knapp 34-jährigen Aaron Taylor Johnson in Sachen Hotness die Show zu stehlen und das mit 43, so alt ist Gosling, der wird dir gerne immer mal noch so als der ewig 36-Jährige angesehen. Nee,
43.
43 Jahre alt. Also wirklich H-A-Doppel-M-E-R. Aber zurück zur Frage, steckt denn da jetzt noch Ken in Ryan?
Also, wenn es eine Sonderedition Holzfäller-Ken geben würde, könnte ich diese Frage mit Ja beantworten. So gepflegter 2 bis 3 Wochen Bart, blaues Basecap, so eine Opa-Strickjacke, ein bisschen wie Florian David Fitz in Das Signal, ausgelatschte Boots und die Bekenntnis, Ken hat er eigentlich nur für seine Kinder gemacht.
I did it for my girls, you know, my kids were playing with Ken and not really understanding what I do, and I don't know if it might have made it even stranger to suddenly become Ken, but it was a way to sort of, you know, they were making movies with their Barbies with the iPad anyway, so it was a way for all of us to sort of connect on making stuff and how fun that can be.
Seine beiden Töchter sind in der Barbie-Phase. Er wollte auch mal was machen, was sie cool finden. Fun Fact 1, sie haben den Film bis heute nicht gesehen. Fun Fact 2, dieses ganze Barbenheimer-Duell, ne, diese Rivalität, die hat es bei den Dreharbeiten zu Fall Guy noch gar nicht gegeben, nämlich noch gar nicht geben können.
When we did Fall Guy, we genuinely were like, he's like, I just finished Barbie. I'm like, I just finished a movie called Oppenheimer, you know, and it was not hyphenated. You know, it did not become the hashtag, whoever coined it. This person is a miraculous genius, you know. So I think when all the Barbenheimer stuff started, it was kind of amazing. And we just knew it was just a springboard for Fall Guy, so we were thrilled.
It's just the most fun, one of the most fun times I've ever had on a film. I think you can feel it in the movie. It's like, to get to work with Emily finally, and on this, I've wanted to work with her for so long, but this is such a perfect thing for us to work on. And, you know, and just things were blowing up around us, and we were trying to have this conversation you know, just create this love letter to, we've both been doing this for a while now, so it was like a great way to show how much we love what we do and the crew who contributes so much to what we do.
Traum erfüllt für Gosling, endlich mal mit Blunt zusammengearbeitet und es ist wirklich eine Liebeserklärung an die Stunt-Leute, eben eine Hommage ans gute alte Action-Kino der 80er und 90er Jahre.
Hat Gosling denen, also seinen Stunt-Doubles, denn auch Jobs wegnehmen können? Also hat er was selbst gemacht oder machen dürfen? Oder haben da wie sonst meistens auch die Versicherungen gestreikt?
Das habe ich tatsächlich David Leitch gefragt, wie das mit den Versicherungen ist. Also ob es nach Barbie noch überhaupt irgendjemanden gab, der Ryan Goslings Gesicht versichert hat. Da hat David Leitch gegrinst und gesagt, für sowas hat er zum Glück Anwälte. Da muss er sich nicht mit rumschlagen. Aber Ryan Gosling hat tatsächlich den freien Fall am Anfang selbst gemacht. Allerdings musste David Leitch da ein bisschen nachhelfen, nicht mit Schubsen, sondern mit Reden.
Took some conversations because, well, I didn't really understand that it wasn't dangerous, really. You know, it just seems like being dropped 12 stories off of a building is dangerous.
Yeah.
But once I worked with the rigging crew and I did a bunch of tests in a parking lot where we would slowly go higher and higher and higher, and I started to understand the rig and how it works.
Truly.
And that it was actually, you know, it looks dangerous, but it is relatively safe.
It was very, very frightening watching him do it.
We had the best crew
very frightening
you could have. By the end, I felt I knew I was safe. It was just a mental hurdle to get over.
Yeah.
Es hat ihm aber gereicht. Mehr wollte er gar nicht selber machen.
I didn't want to do more. No. I mean, look, this is a stunt film. It's about the stunt community. They were trying to break records with this film and push, you know, so many people in this film became stunt performers because they watched the Fall Guy TV show. So it was a full circle moment and I was happy to let the professionals do what they do. Yeah.
Emily Blunt hingegen, die war fast schon ein bisschen traurig, dass sie nicht mehr machen durfte.
I mean, I think whatever we were willing to do, they were
game. You did all of your own stunts.
But I wasn't as stunty as you. I didn't have to like fall off a building, but I did the fights.
Yeah, she did.
But that was about the extent of then. But I even like tried to, I did like that run across the beach. I like pulled my quad on the first take. I was like, oh, come on, Emily, like, truly, I mean, I just, you think you're in shape and then you try to sprint on sand and you're like, I'm not. I'm not.
I absolutely feel her.
Ich habe mich ja beim Gucken und auch sonst darüber hinaus gefragt, in was für einer Verbindung oder Verhältnis stehen die jetzt zu ihren Stunt-Doublen. David Leitch, haben wir eben schon angesprochen, war lange und mehrfach Double von Brad Pitt und die beiden sind, wie wir heute wissen, auch darüber sehr gute Freunde geworden.
Es ist tatsächlich nicht so krass wie im Film, aber sie sind vor allem eins, nämlich dankbar.
You are so grateful. They're going to come in and they support you, they protect you, they sort of applaud you for the lame version of whatever they've just done. Like they come in and actually jump off a building and then you come in and they attach 20 wires to you and you jump onto a crash mat and it just doesn't compare, but they're proud of you nonetheless. And I mean, I've had one stunt performer, Lauren Shaw, who I've worked with a few times and she's amazing and she's also really observant and she'll watch how I move, how I run, how I do it, how I gesture so that it becomes seamless, you know, and I think we're just grateful. That relationship's important and it's important that it's intertwined, you know, with what you're doing as an actor.
I've worked a lot with a guy named Adam Hart who is coordinating now, so he wasn't able to do this film. It's so great to make this film because it's so great to finally get to talk about it openly and highlight what they do. It's such a strange dynamic. You know, they're actors too. They're in our union, and yet they have to hide their faces and they have to hide their work. And they take hits for us. You know, they endure physical pain for us. And it's just, and they're meant to sort of give the thumbs up and be okay. And I think a revelation for me was talking to David Leitch, and one day we were working on the script, and he said, you know, it all hurts. Like getting hit by a car hurts, and getting thrown out of a window hurts, getting set on fire hurts. And I thought, we have to say that, you know, it's in a way it deepens your appreciation for what they're doing, because somehow maybe you think it's like a magic trick where they have some special technique where it doesn't hurt, but no, they're just getting hit by a car.
Ryan Gosling spricht es endlich mal aus. Stuntmenschen haben echt einen harten Job und tun sich ständig weh. Wir jammern schon, wenn wir mal einen eingerissenen Fingernagel haben. Die lassen sich regelmäßig von Autos überfahren.
Jetzt sind die Stuntszenen das eine. Wir haben schon drüber gesprochen, der Film funktioniert, aber vor allem eben auch wegen des Humors, der noch on top kommt. Können die beiden jetzt auch darüber lachen oder sind die einfach nur sehr gute schauspielende Menschen?
Also ohne jetzt sagen zu wollen, dass sie schlechte schauspielende Menschen sind, humortechnisch hat der Film bei denen voll ins Schwarze getroffen.
Our sense of humor.
Oh, sense, yeah. Yes, very much. Yeah. Like it's such a personal movie to me. I think it's personal to all of us and so much of our own experiences over the years of doing movies and making movies, all the incredible characters you meet along the way in the crew and the cast and everyone's idiosyncrasies, all the nuances of what you catalog over the years, like has been injected into this movie. So it just feels so specific and personal and very much personal to my sense of humor, his sense of humor. I think maybe that's why it feels fresh is because it's so personal, I think. There's a whole other movie of useless takes, like of me laughing, and like he's so evil when he knows I'm like weak. And I always say he's like a shark smelling blood in the water. I knew when I was like right on the edge, and he just quadrupled down on a joke. And like he writes as he does the scene, so it's just how far can he push the joke? And I was useless. There were, I'm not sure if there was anything to cut together sometime. without me laughing.
I'm so glad you found it funny too.
Yeah,
it was so, you can only do things that make you laugh, that make ourselves laugh, you know.
And you hope it's not an in-joke.
Emily's choice to put an alien hand on while she's having that very serious conversation is just about as funny as it gets to me. And every little scratch of every little thing is just killing me, you know. It's like, you hope it works for everyone else.
Diese Hoffnung ist berechtigt. Ich fand, sagen wir mal, 95% der Gags richtig gut, um nochmal mein mathematisches Grundwissen zweite Klasse rauszuholen.
Ungefähr zwei Drittel.
Was ich aber noch beeindruckender finde, und das sage ich jetzt wirklich, ich war nicht entsetzt, aber ich war kurz sprachlos, wie auch jetzt. Die haben trotz all der Explosionen um sie herum größtenteils wirklich improvisiert.
Almost every line was improv, to be honest with you. And there was always a kind of layout for the scene. And then it would just be taking flight and going wherever we wanted to. And it's David's openness, it's his collaboration. I think he is as fearless a director as he is a stunt performer. So he allowed us to throw the kitchen sink at every scene, and he was very open to it, thank God.
I love the moment where Emily does her finger guns and then she regrets doing it and doesn't know why she did it. It's so chef's kiss moment in the movie, because in most films, like, the lead characters always say the right thing. They, you know, they say the thing you wish you could say, but we wanted these characters to be the imperfect and the opposite. And people who make movies, not the people who are in movies. And
yeah.
So the whole idea of, like, just...
But even that was born out of, like...
improvised.
That moment
exactly
where she's
the
like...
the kind of thing we were chasing...
Always.
In every scene. Was just this sort of imperfection of it all.
But that was born out of, like, before, and, like, the take before, we were walking back up the steps to do another take, and Ryan was like, what do you think? What do you think of that? And I was like, yeah, I think it's good. I think we could try one that's maybe a bit more like, hey, you know what? Like, I was just trying to like impersonate the energy of it. And he went, you should do that in the scene. He was like, can you do that in the scene somewhere? And so we would always be riffing and talking and joking around and then deciding what we could put in the movie and what the movie could hold, which was pretty limitless because the movie's so bonkers and wonderful in that way. But even the hat blowing off.
Yeah, in rehearsal, Emily wore this big hat.
Because I really can't be in the sun.
Because like, well, you couldn't have a real conversation because this hat kept coming up. And it was like, that should be the scene, you know.
So then the hat became our first sort of bonding moment, you know. And it was just using what we find genuinely funny or observing. Like, he's the most observant person I've ever met. And just sort of, he just like sort of Rolodexes everything in life. He's just always searching for something unique and real, and it would all make its way into the movie.
Ich hoffe ja so ein bisschen auf eine Extended Version im Director's Cut oder einfach das Gag Wheel auf YouTube.
Und ich darauf, dass ich das nächste Mal, wenn David Leitch nach Berlin kommt, nicht gerade in Prag bin, obwohl es da auch sehr schön war an diesem Wochenende. Aber ich muss schon sagen, in Sachen wirklich gute Actionfilm oder Actionkomödienumsetzung ist der so nach und nach zu meinem Lieblingsregisseur avanciert. Hat so ein bisschen Guy Ritchie abgelöst bei mir. Also ich hätte ihn wirklich sehr gerne getroffen.
Deswegen bringe ich ihn dir nächste Woche mit.
So.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Anna?
Tom?
Was macht das kleine Schwarze nochmal genau? Du sagtest, du musst es noch bügeln. Hast du es schon rausgehängt? Wie ist der Status?
Also normalerweise läuft es so ab, dass ich eine Stunde, bevor ich los muss zum Filmpreis, mein vollkommen zerknittertes Kleid, was ich habe, raushänge und darauf hoffe, dass es entweder wie von Geisterhand faltenfrei wird,
ja,
oder eines meiner Familienmitglieder vollkommen entsetzt sagt, was, so willst du zum Filmpreis? Das geht nicht. Ach komm, ich bügel's dir schnell.
So, und dann greift K. einfach schnell zum Bügeleisen,
ja,
und macht
genau
mal eben rucki-zucki Mamas Kleid fertig. Ja, gut. Ich muss nachher zum Beispiel noch meine Anzüge aus der Reinigung holen. Die hängen da fertig, ich glaube, seit einer Woche rum.
Und seit letztem Jahr.
Und seit letztem Jahr, genau. Ich denke, es wird wohl der Nachtblaue werden. Wir müssen ja auch so ein bisschen, müssen wir ja auch harmonieren optisch, wenn wir die ganzen Menschen da an den roten Teppichen und auf den Aftershow-Partys mit unseren Mikrofonen überfallen, weil das nun mal unser Beruf ist. Wir machen das ja nicht als Freizeitbeschäftigung.
Nein.
Wir werden genötigt, das zu tun. Wir gehen zu den deutschen Oscars, zu der Preisverleihung unserer Academy, also der Deutschen Filmakademie. Die sind auch Gold, haben eine ähnliche Statur wie die Sockeljungs in L.A., heißen bei uns aber Lola und nicht Oscar, haben ein Filmband um sich gewickelt und die Veranstaltung heißt Deutscher Filmpreis 2024.
Wir wissen noch nicht, ob die Verleihung an sich vielleicht fast schon eher langweilig wird. Matthias Glasners Sterben, eine Stunde Film von letzter Woche, ist 9-mal nominiert und es wird wohl schwer für die Konkurrenz, denen auch nur einen davon wegzunehmen. Einen können sie übrigens wegnehmen, sie sind 9-mal nominiert, aber 2-mal in der gleichen Kategorie, nämlich bester männlicher Nebendarsteller.
Ja.
Deswegen, also kann am Ende 8 werden. Wir freuen uns aber natürlich auch über die Nominierung für alle anderen, die mit diesem Film nichts zu tun haben, wie zum Beispiel auch für Hannah Herzsprung.
Für die ist dieser Deutsche Filmpreis in diesem Jahr eine ganz besondere Veranstaltung. Denn vor mittlerweile 17 Jahren, also beim Deutschen Filmpreis 2007, da war sie nominiert als beste Hauptdarstellerin für ihre allererste Kinofilmrolle überhaupt, nämlich als Jenny in dem Knast-Klavierdrama 4 Minuten von Chris Kraus. Und dieses Jahr ist sie nominiert für deren gemeinsame Fortsetzung 15 Jahre, in dem sie wieder Jenny gespielt hat, war Anfang des Jahres im Kino, haben wir auch hier ausführlich drüber gesprochen.
Nur eben nicht mit Hannah, denn die konnte damals nicht und jetzt hast du es dann einfach mal vor dem Filmpreis nachgeholt.
Hannah Herzsprung mal wieder zu Gast in eine Stunde Film. Hannah, erstmal schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Es hat keine 15 Jahre gedauert, aber 5 Jahre, Sweethearts. Du mit Caro zusammen. Seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen, weil da irgendwie so eine blöde Pandemie auch dann dazwischen war nach 2019. Was müssen wir aufarbeiten als erstes? Was ist in diesen 5 Jahren alles passiert?
Also der erste Film, den ich dann wieder gedreht habe, war Monte Verita.
Mhm.
Ein sehr spannendes Projekt auch. Sehr spannende Figur für mich auch.
Mhm.
Und Babylon ging weiter, Babylon Berlin.
Richtig.
Auch eine Figur, da haben Tom und Achim und Henk, die drei wundervollen Regisseure und Autoren, damals gesagt, das wird eine Figur, die wird sich sehr entwickeln. Und das haben sie so sehr eingehalten. Und ich freue mich so dafür und bin da so dankbar, weil die hat wirklich einen unglaublichen Weg gemacht und geht ihn ja auch hoffentlich noch weiter. Wir drücken die Daumen. Und dann ging es tatsächlich schon relativ schnell los mit der Vorbereitung für 15 Jahre, weil Chris vor 5 Jahren auf mich zukam. Vor der Premiere von Sweethearts saß ich mit ihm im Café und er hat mich gefragt, könntest du dir vorstellen, Jenny nochmal zu spielen? Und ich habe sofort Ja gesagt. Und dann war mir danach aber so beim Nachhausegehen klar, ich habe so zu ihm Ja gesagt. Ich wollte einfach wieder mit ihm arbeiten.
Ich wollte gerade sagen, also war das so ein Affekt-Ja erstmal auf ihn bezogen. Was kam dann bei dir, als das angefangen hat zu arbeiten? Diese ganz spezielle Rolle, die für dich ja auch so eine wichtige gewesen ist, die nochmal in die Hand zu nehmen?
Ich war total aufgeregt, weiß ich noch. Aber auch total beflügelt und total inspiriert. Es war irgendwie so eine ganz tolle Energie, die da so da war, weil ich dachte, das war einfach meine erste große und wichtigste Rolle damals. Wegen dieser Rolle durfte ich Schauspielerin werden. Hab danach so tolle Angebote bekommen. So war, also die hat viele Filmemacher in so neugierig gemacht auf mich und da bin ich Chris so sehr dankbar, dass er mir da so einen Raum geschenkt hat und dass ich, ohne dass ich wusste, was ich da mache, einfach auch so mutig sein durfte. Und er das eben so toll eingefangen hat mit seinem großartigen Team. Also ich betone ja immer wieder, Film ist so eine Teamarbeit. Man kann das nicht alleine. Ich fühle mich auch wirklich mit dieser Nominierung neben den 2 wundervollen Kolleginnen, für die ich mich so freue, Christian Friedl und Adele Neuhauser, stellvertretend für dieses unglaubliche Team, die das überhaupt mir ermöglicht haben, auch das zu zeigen, was Chris und ich uns da gewünscht haben für Jenny, eben 17 Jahre später. Und genau, dann hat Chris erstmal eine Prosa geschrieben über Jenny, über 250 Seiten. Und die hat er mir dann zum Lesen gegeben. Und da war dann klar, okay, ich habe auch wieder irgendwie Verknüpfungspunkte und ich spüre sie und habe auch Lust wieder dazu. Und dann hat er das Drehbuch geschrieben. Und die größte Herausforderung war aber dann, dass wir eben nicht Jenny wiederholen in der Rebellion, in der Aggression, in der sie ja damals inszeniert hat aufgrund ihres Traumatas, eben dann so wunderschön inszeniert in dem Kammerspiel mit der unvergessenen Monika Bleibtreu, sondern dass sie sich eben weiterentwickelt und wie geht eine Person mit so einem Traumata um und dann im Konstrukt mit 2 so starken Charakteren wie Omar, gespielt von dem großartigen Hasan Akush und Gimmy Moore, gespielt von dem einzigartigen Albrecht Schruch, eben wie gehen 3 Menschen mit Traumatas, mit ihren Schicksalen unterschiedlichst um in dieser wahnsinnigen Realität, die ja wirklich stattfindet, also erleben wir ja alle und Chris ist ja da sehr nah dran, immer ist ja einfach sehr klug und sehr, ihm ist es sehr wichtig, es ist zwar zu überhöhen, aber die Realität auch zu zeigen und die Menschen zu berühren in dem Wahnsinn. Und Und das war eigentlich die große Herausforderung, sie diesmal auch mit so einer Weichheit und Zartheit zu zeigen, mhm, und einer Durchlässigkeit. Und dass sie auch, wenn es kein klassisches Happy End ist am Ende von 15 Jahren, finde ich es doch sehr hoffnungsvoll. Mhm. Dieses Mädchen, diese junge Frau ist mehr und weiter irgendwo angekommen, wo sie jemals dachte, niemals dachte, dass sie ankommt.
Ja, der Kern ist nach wie vor da gewesen und auch nach wie vor erkennbar gewesen. Das warst immer noch du und immer noch Jenny, aber natürlich sind da viele andere neue Schichten dazugekommen. Es ist viel Zeit vergangen. Da kommen wir gleich noch drauf, denn erstmal ist es ja jetzt auch in dem Zusammenhang mal wieder Deutscher Filmpreis oder wie man bei dir sagen könnte, Casual Friday. Du bist mehr oder weniger Stammgast. Ich weiß nicht oder wüsste nicht, auf welchem Deutschen Filmpreis wir uns nicht gesehen haben. Es waren viele seit damals. Aber speziell mal zurückgeblickt auf 2007, wenn wir da mal anfangen. Das war wirklich ein irres Jahr. Ich muss auf den Zettel gucken, weil es so viel ist, was da passiert ist. Ihr wart 8-mal nominiert mit 4 Minuten also alles in Anführungszeichen jetzt. Ne? Ich will das nicht darstellen wie eine Schlacht, die ihr da gegeneinander führt. Aber der andere große Film damals war Tom Tykwer's Das Parfum, genau. Die am Ende mit nominell mehr Preisen, ihr aber mit der goldenen Lola, du quasi die Hauptdarsteller Lola in Anführungszeichen verloren gegen deine Mitstreiterin und kongeniale Partnerin Monika Bleibtreu, hast dann aber im selben Jahr trotzdem noch für Das wahre Leben die Nebendarstellerin Lola mitgenommen. Wenn du da heute, wo sich so ein bisschen dieser Kreis schließt, mit 15 Jahre drauf zurückguckst, was war das damals für eine Zeit für dich?
Ja, das ist spannend, wenn du das so beschreibst. Ich habe das gar nicht so.
Ich denke, dass du wahrscheinlich heute mit einer ganz anderen Gelassenheit zu einem Deutschen Filmpreis gehst, als das da. Nein?
Nein.
Nein?
Nein. Nein, tatsächlich nicht. Es ist einfach. Das Besondere ist, dass es die Akademie ist und die Menschen, die so sehr wissen, was es bedeutet, einen Film zu machen. Wir machen ja die Filme, die Reihenfolge ist ja, mein Schönstes ist ja das Publikum. Ich möchte das Publikum erreichen und mein großes Anliegen ist, dass mit den Figuren, die ich spiele, diese Verantwortung, die ich auch übernehme, die mir unglaublich wichtig ist. Und es ist einfach eine Riesenwertschätzung, gerade dass damals für 4 Minuten schon diese Nominierung mir geschenkt wurde und das jetzt aber nicht gedacht oder dass das jetzt gesehen wurde, wie wichtig es für mich war und wir herausfordern dieses differenzierte Spiel eben, das ist nicht eben, was wir vorhin gesagt haben, nicht die Jenny von früher, sondern wirklich auch, der Film steht für sich, man muss 4 Minuten nicht kennen, um 15 Jahre sehen zu können. Viele, die auf der Kinotour, die ihn jetzt gesehen haben, viele, die mich angeschrieben haben, die kannten 4 Minuten nicht, haben ihn dann gesehen, weil sie es dann interessiert hat. Mhm. Aber es ist lustig, bei 4 Minuten wurde ich nie der Frage gestellt, gibt es eine Fortsetzung? Und jetzt werde ich ständig gefragt, ob es noch einen dritten Teil gibt. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen mich verquatscht.
Dann,
aber
dann sagst du immer, fragt mich in 15 Jahren nochmal.
In 15 Jahren nochmal, ja, genau.
Oder fragt Chris Kraus vielleicht dann in 10 Jahren nochmal, wenn er wieder den dritten Teil dann 5 Jahre lang vorbereitet.
Genau. Ja, wenn er nochmal genau fragt. Aber im Moment ist es, gibt es keine Fortsetzung. Und der Unterschied genau ist jetzt vielleicht am dritten, dass ich vielleicht noch mal ein paar mehr kenne.
Ja, mit ein paar mehr Leuten schon zusammengearbeitet.
Das sagt man immer beim Film auch so, wenn man sich verabschiedet nach einem Projekt, ist es nie so traurig, weil man sagt, man sieht sich sowieso nochmal. Und das stimmt beim Film, das ist das Schöne, man sieht sich immer wieder.
Na, deshalb reden wir auch beim Filmpreis schon seit vielen Jahren vom quasi inoffiziellen Klassentreffen der Branche. Ja. Die Bezeichnung Deutsche Oscars, die kommt immer so ein bisschen lapidar daher, als wäre das ein verzweifelter Versuch, die Lolas aufzuwerten. Dabei kann man das wirklich einigermaßen wörtlich nehmen, weil der Deutsche Filmpreis ganz ähnlich verliehen wird. Also genauso wie die Academy of Motion Pictures Arts and Sciences in Los Angeles ja auch aus filmschaffenden Menschen besteht, die dann ein Stimmrecht haben bei der Abstimmung über die Oscars, ist es hier bei den Lolas auch so. Wir kennen das noch mehr aus Amerika, so diesen Vorwurf von vielleicht Menschen, die da irgendwie eher neidbehaftet sind, die dann sagen, ja, die schieben sich doch die Preise gegenseitig zu und da geht's doch nur darum, dass man guckt, so wer ist dieses Jahr dran und der kriegt den dann. Wie ist deine Erfahrung mit der Filmakademie? Wie läuft es quasi wirklich aus deiner Erfahrung?
Ja, es ist diese Herangehensweise, diese Reihenfolge ist immer so ein bisschen schwierig, weil man macht ja Filme nicht, um Preise zu gewinnen. Deshalb ist ja, ich finde, der Preis ist sowieso schon ein fertiger Film. Und der Preis ist, dass man einen Film vor seinem Publikum zeigen kann. Mhm. für mich ist ein Preis eine Kinotour, wo ich so sage, da stehe ich mit den Menschen in einem Raum nachdem sie in den Film gesehen haben und sehen, die gucken diese Gesichter und darf erleben, was sie gerade erlebt haben in dem Film oder den wir da gemacht haben. Das sind große Momente und dafür mache ich das, weil ich so sehr liebe. Genau, dass dann darüber hinaus aber eben diese besonderen Preise gibt, wie den Deutschen Filmpreis, dass eben die Akademie, die Filmemacher, jetzt wiederhole ich mich, die so sehr wissen, was es bedeutet, einen Film zu machen, genau, das auch nochmal wertschätzen und auszeichnen. Und auch dadurch natürlich vielen kleinen Filmen eine Chance gegeben wird, ja auch durch die, dadurch gesehen zu werden, weiterzumachen. Das finde ich auch so wichtig. Und das ist mir aufgefallen, auch jetzt durch das neue Wahlverfahren. Also Anne Lapin hat mir gesagt, dass das ist anscheinend der Wahlanteil dieses Jahr wirklich am höchsten war, was ich total toll finde. Und das ist ja auch das Wichtigste. Deshalb bin ich auch so gerne in der Filmakademie, weil ich einfach wissen will, was wird gemacht. Es wird so viel gemacht und man kriegt einfach nicht alles mit, weil man ja selber auch sehr intensiv mit seinen Projekten zu tun hat und man ja dann auch immer ein bisschen so in der Bubble steckt, wie man so sagt. Und dann eben auch sich so sehr wünscht, dass die Kolleginnen und Filmemacher das sehen, was man macht und dafür ist die Filmakademie einfach großartig, dass sie das so unterstützen, dass alle, die wieder sind, auch die Filme und unsere gegenseitigen Arbeiten sehen und schätzen und wertschätzen und dafür finde ich ist der sehr wichtig, der Deutsche Filmpreis.
Ja. Noch so ein lustiger Kreis, der sich schließt, ist, dass Matthias Glasner damals 2007 auch vertreten war mit Der freie Wille. Jetzt ist er mit Sterben sozusagen wieder mit dabei. Also ihr begegnet euch da auch wieder. Wie viel, ganz grundsätzlich, vielleicht auch losgelöst vom Preis, wie viel Dorf in Anführungszeichen ist die deutsche Filmbranche für dich? Wie häufig ist das, dass du dich in einem Umfeld bewegst, wo du, wie du eben schon meintest, ne, so, dass man sich halt doch schon kennt? Oder kann die Frage auch umdrehen. Wie oft passiert dir das noch, dass du irgendwo an einem Set bist, irgendwo arbeitest, wo du auf überwiegend komplett neue Leute triffst, die du noch gar nicht kennst.
Ja, so ein bisschen wie Berlin, so eine Großstadt, die dörfliche kleine Anteile hat, weil jeder Kiez steht so für sich und wenn man in sich in dem Kiez bewegt, kommt man kaum raus und sieht noch die anderen großartigen Plätze in der Stadt. Und so ist es manchmal, finde ich, beim Film auch, wenn man so in seiner Bubble ist, dann bleibt man da erstmal stecken und dann durch hoffentlich Einladungen und Begegnungen kommt man auch mal in andere Gegenden und lernt weitere wundervolle Filmemacher kennen. Aber das ist ja das, was ich auch so liebe und schätze. Und ich bin einfach grundsätzlich ein wahnsinnig neugieriger Mensch und hoffe einfach, dass ich weiter hoffentlich auch neugierig mache für FilmemacherInnen, die Lust haben, mit mir zu arbeiten und mir ihre Werke, ihre Bücher zur Verfügung geben und dass ich die lesen darf und im besten Falle man da sich trifft und zusammen auch arbeitet. So. Das ist das Schöne. Also man begegnet sich wieder, aber man begegnet sich auch immer wieder neuen und neue Menschen. Und es kommen ja auch so viele tolle nach. Das ist ja auch so großartig. Also ja.
Vom Filmpreis, für den wir euch jetzt am Freitag natürlich alle Daumen drücken, nochmal zurück zu 15 Jahre und nochmal zurück zu Jenny, weil es noch ein, zwei Sachen gibt, über die ich die wahnsinnig gerne mit dir reden möchte, nämlich diese Figur wieder aufzunehmen, sich damit zu beschäftigen. Du hast gesagt, Chris Kraus hat dir ein 250-seitiges Dossier, was auch immer, geschrieben über Jenny, um dir wieder reinzukommen. Ich habe mich gefragt, wo war sie für dich die ganze Zeit, diese ganzen 17, 18 Jahre, die zwischen den Filmen lagen? Hast du die immer irgendwo noch bei dir gehabt? War die abgelegt irgendwo? Hast du die aus einer verstaubten Kiste langsam wieder rausgeholt? Wie habt ihr wieder zueinander gefunden?
Ja, also sie war tatsächlich nicht da, gar nicht. Ich hatte auch den Film 15 Jahre nicht gesehen. Ich hatte auch ein bisschen Angst, ihn zu sehen. Also ich fand auch, Chris hatte mal gesagt, das ist ein ganz so, wie so ein, man traut sich da an so einen Jugenderfolg ran von uns beiden. War ja unser beider erster Film. Also er hatte Scherbentanz davor gemacht, aber und dann das fand ich aber irgendwie auch so spannend, weil ich einfach wahnsinnig gerne mutig bin und oder versuche es zu sein. Und ich dachte, ja, ist doch egal, dass er eben, da denkt man wieder so äußerlich, was wäre, wenn oder was ist, wenn es nicht gelingt oder wer vergleicht es damit 4 Minuten? Ist doch egal, es geht doch jetzt um den Moment und es geht so jetzt um die neue Geschichte. Und Und da hat das hat mich so total neugierig gemacht, darauf das zu machen, sie nochmal zu spielen. Und dann dachte ich, okay, ich muss mir den Film jetzt nochmal anschauen, weil das ist ja für mich, ich bereite mich immer so intensiv vor, weil mir das einfach sehr hilft in meiner Arbeit. Je mehr ich mich vorbereite, desto mehr kann ich auch frei sein und loslassen beim Spielen.
Weil du dich dann sicherer fühlst.
Ja, genau. Und ich kann einfach auch nicht alles immer in dem Moment super schnell erzeugen oder spielen. Manche Dinge müssen auch einfach vorausgesetzt sein und das ist einfach sehr viel Übung. Wie zum Beispiel Klavierspielen. Das funktioniert nicht für so eine Figur, die vorgibt, eine grandiose Pianistin zu sein. Also so gut spiele ich, kann ich glaube ich nicht schauspielern, dass ich mich dann einfach ans Klavier setze und so tue, als wäre ich diese Pianistin.
Du meinst ungefähr so wie eine 25-jährige Schauspielerin, die behauptet, sie kann Klavier spielen beim Casting?
Genau, aber das ist ja passiert, weil ich die Rolle so sehr wollte.
Das ist eine süße Geschichte.
Ja, jetzt ist es so eine süße. Damals war es natürlich schrecklich, weil Chris, ich die Rolle ja fast wieder verloren hätte, aber da merkt man, oder das Tolle an der Geschichte ist, dass ich damals irgendwie mir bewusst war, wenn ich was wirklich will, dann bin ich auch ganz schön zu viel bereit, das dafür zu tun. Mhm. Und dann traue ich mir einfach sehr viel zu. Und das ist ein schönes Gefühl, wenn man sich so viel zu, ja, dass man, da lasse ich mich auch nicht verunsichern. Mir war klar, ich kriege das hin. Im Nachhinein war es mir nicht klar, weil ich danach erst, weil es ja mein erster Film war, mir bewusst war, was es bedeutet, so einen Film zu machen und so einen Kinofilm zu machen und mit jemandem wie Chris zu arbeiten, der wirklich einfach alles auch sieht und der hört auch nicht auf zu drehen, bis er nicht das hat, was er möchte. Und und das so ganz ohne Erfahrung, es war schon, da habe ich schon Glück gehabt, dass wir uns da so getroffen haben mit so einem irrsinnigen Vertrauen und auch so eine Sprache gesprochen haben, auch über die Figur. Und dann habe ich mir den Film angeschaut, 4 Minuten alleine. Ich habe so gedacht, oh Gott, was ist denn, wenn der mir gar nicht mehr gefällt? Und jetzt sind wir einen Monat vor Drehbeginn. Weil er hat sich natürlich auch 3-mal verschoben, der Film. Es hat dann wirklich 5 Jahre gedauert in der Entwicklung, das Gelder zusammenzubekommen und so. Ich dachte auch, es geht einfacher bei Chris Kraus. Ich dachte, der hat so tolle Filme gemacht, die sind alle so erfolgreich gelaufen.
Und du hast das in der ganzen Zeit dann wirklich vor dir hergeschoben, diesen Film nochmal zu gucken? So richtig bis so. Auf den letzten, Drücker.
Weißt du? Der stand so unberührt. Ich dachte, der war so, weil viele kannten 4 Minuten noch nicht, aber irgendwas hatten sie davon gehört und dachten, ist auf jeden Fall super oder kannten eben diesen Schluss, der wirklich, kann man ja auch bei YouTube super mal kurz gucken.
Für
und so.
Diesen Schluss ist der filmische Begriff Finale Furioso erfunden worden.
Ja, so. Also genau. Und
ich habe damals gesagt, das Einzige, was noch gefehlt hat, ist, dass dieses Klavier am Ende vollkommen in Flammen steht.
Was so ein toller Film. Ja. Der ist so toll gealtert, auch so zeitlos.
Ja, absolut.
Und der steht so für sich und der hat wirklich, also und ich verstehe auch viele, die sagen, die wirklich große Bewunderer sind von 4 Minuten, die dann so mit 15 Jahren vielleicht gar nicht so anfangen konnten, weil sie eben so wie du eigentlich, das freut mich total, dass du gesagt hast, dass das für dich trotzdem ein schönes Erlebnis war, weil es einfach was ganz anderes ist. Aber man mit dieser Figur so mitgehen kann. Und das ist echt Chris, also dass ihm das gelungen ist und mit mir dann zusammen, dass wir das geschafft haben, eben diese Person, der du eigentlich so gar nicht nah bist, so nah zu kommen. Da bin ich auch unendlich stolz und dankbar, dass das funktioniert hat. Ja, genau. Und dann habe ich 4 Minuten alleine geguckt und war so glücklich und dankbar über diesen Film und dachte, ach, das ist natürlich super, weil das ist so viel Material, was ich benutzen kann für mich und für Jenny. Also es ist ja ein Geschenk, wenn ich jetzt als Schauspielerin eine Figur gespielt hätte und der Regisseur hätte gesagt, guck dir mal den Film 4 Minuten an, das wird dir vielleicht helfen in der Figur. Hätte ich mir natürlich auch sofort. Ich gucke mir ganz oft ganz viele Filme für Rollen an. Ich habe mir damals für 4 Minuten den Film Girls Interrupted, weißt du noch, mit Angelina Jolie und Winona Ryder. Ja. Das war auch so mein Film damals für 4 Minuten, interessanterweise.
Bei uns hieß der Durchgeknallt.
Durchgeknallt, genau.
So ganz, genau. So ein stranger Titel, aber großartiger Film.
Großartig.
Ja.
Genau, und dann habe ich den Film auch wieder geguckt und er hat mir sehr geholfen.
Ich erspare mir an der Stelle die Nachfrage, was du gemacht hättest, wenn du vor 4 Minuten gesessen hättest und gedacht hättest, oh Gott, das geht nicht, ich kann das nicht nochmal machen. Wenn sich diese Angst bestätigt hätte, die du hattest, zu sagen, irgendwie das funktioniert nicht. Das müssen wir ein anderes Mal machen, weil wir sollen schon wieder auseinandergerissen werden. Trotzdem muss ich diese eine Nachfrage noch stellen, Hanna, einfach weil es damals, ohne Salz in alte Wunden zu streuen, weil das damals so eine eigentlich süße Geschichte war mit dem Casting und dem, kannst du Klavier spielen? Ja, natürlich kann ich Klavier spielen und du konntest es nicht. Jetzt für 15 Jahre dein Endgegner Klavier spielen, wie hast du dich ihm dieses Mal genähert?
ich habe einfach wirklich tatsächlich sofort, nachdem ich wusste, es wird, wir werden diesen Film machen oder wir kämpfen dafür und werden alles dafür tun, dass der hoffentlich stattfindet, habe ich sofort Klavierunterricht genommen. Schon wirklich, glaube ich, 2 Jahre vorher,
ja.
Bevor es dann am Ende nochmal so 9 Monate richtig in die intensive Arbeit ging. Und weil wir lange gesucht haben nach den Musikstücken, also Annette und Chris, Annette Fox, die auch damals für 4 Minuten ja das Stück komponiert hat, diese 4 Minuten, die haben einfach wieder so Großartiges für 15 Jahre gefunden, geleistet. Und das hat lange gedauert, deshalb war ich immer so ein bisschen was tatsächlich dann gegen Ende raus auch sehr schwer und sehr viel Arbeit in der Kürze, die Stücke dann auch so gut drauf zu bekommen. Aber ich habe einfach davor sehr, sehr, sehr viel früher angefangen, um nicht diesen immensen Druck nochmal zu haben wie bei 4 Minuten. Weil das war mir ein bisschen zu viel, weil das war so viel Druck und da ging mir ein bisschen die Freude, auch die Vorfreude auf so einen Dreh verloren, weil ich die ganze Zeit dachte, wie soll ich das schaffen, Und da dachte ich, nee, ich fange jetzt einfach früher an mit einfach ein bisschen Klavierspielen. Ja.
Damals wie heute gilt sowohl für 4 Minuten als auch für 15 Jahre, dass wir euch die Daumen drücken für den Deutschen Filmpreis.
Vielen Dank.
Wir haben euch allen gesagt, wie die Reihenfolge ist, nämlich erst 4 Minuten gucken, dann 15 Jahre gucken. Aber, und das ist der letzte 15-Jahre-Kreis, der sich schließt. Ich bin sehr froh, dass wir beide uns jetzt 15 Jahre kennen. Das sind nämlich auch 15 Jahre seit Lila Lila damals.
Stimmt.
Beim Dreh hier in Berlin. Ja. Zusammen mit Daniel. Und ich hoffe sehr, liebe Hanna, dass es nicht wieder 5 Jahre dauert, bis wir uns wiedersehen zu einem neuen spannenden Projekt. Alles Gute. Vielen Dank, Hanna Herzsprung, für den Besuch.
Vielen Dank. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke.
Danke dir.
Also gern nochmal, Deutscher Filmpreis 2024, Freitag, 3. Mai ab 19.30 Uhr live in der ARD-Mediathek und zeitversetzt seht ihr die Verleihung auch im linearen Fernsehen, falls ihr sowas guckt, ab ungefähr 22.20 Uhr im 1.
Haben wir die Folge auch wieder kaputt gequatscht, meine liebe Frau Wollner. Ich kann noch kurz hinten dranhängen, dass ich einen weiteren Kinofilm gesehen habe, der diese Woche startet, aber wirklich nur ganz kurz.
Streber.
Er heißt, was von der Liebe übrig bleibt, ist ein deutsch-türkisch-kurdisches Drama. Es geht um 2 Menschen, sie geboren in Köln, kurdischer Abstammung, er geboren in Berlin, türkischer Abstammung. Beide Ende 30, als er sich plötzlich auf einer Polizeiwache wiederfindet.
Wie würden Sie die Beziehung zu Ihrer Frau beschreiben?
Gut.
Haben Sie gar keinen Verdacht?
Hatten Sie oder Ihre Frau in der letzten Zeit Streit mit jemandem?
Alle haben Yasemin geliebt.
Sie wissen, dass Ihre Frau kurz nach 39 ermordet wurde. Irgendwelche Feindschaften in der Community.
Ich habe keine... Meine Frau hat keine Feinde.
Seine Frau wurde ermordet und nach kommt raus. Sie soll wohl Kontakte zur PKK gehabt haben. Das glaubt zumindest die ermittelnde Polizei, die Kripo herauszufinden. Und er ist so der Typ, der davon nichts wusste und in Frage stellt im Lauf des Films, inwiefern er seine Frau überhaupt gekannt hat über die ganzen Jahre. Und ja, es wird der Weg nachgezeichnet, den er geht, von der Trauer über die Zweifel, bis hin auch zu Wut, weil er selbst irgendwann nicht mehr weiß, was er eigentlich noch über seine Frau glauben soll. Von der Geschichte her nicht unspannend. Mir war es ein bisschen sehr elegisch erzählt. Also der ist sehr leise und sehr still, der Film, und hat auch sehr langsame Dialoge. Überlegt's euch. Wenn ihr einen kleinen Film supporten wollt diese Woche noch, könnt ihr euch den sehr gerne angucken. Es wäre jetzt für mich kein absolutes Muss.
So, kleinen Film machen wir auch nächste Woche.
Ganz klitzeklein.
Ganz klitzekleiner, ja. Film. Planet der Affen 4, ja. The New Kingdom.
Arthouse-Film.
Arthouse-Film.
Genau wie die vorherigen 8 Filme, die es gegeben hat.
Korrekt. Und da habe ich schon mit dem Regisseur sprechen können, mit Wes Ball, über Affen und das Erbe von Caesar etc. Der Film hat eine Sperrfrist, Mittwoch 8 Uhr. Zum Glück sind wir ja mittlerweile auf dem Mittwoch, deswegen können wir drüber reden. Und ich habe dir ja noch versprochen, David Leitch eingepackt zu haben. Den bringe ich auch häppchenweise mit Schleife drum gebunden mit.
Das alles und noch viel mehr, plus natürlich ein kleiner, aber sicherlich sehr bunter Nachbericht vom Deutschen Filmpreis 2024, was Anna und ich da so erlebt haben an diesem Abend. Das bekommt ihr, wenn ihr eure Hausaufgaben bis nächste Woche gemacht habt. Bis dahin, lasst es euch bitte gut gehen, macht keinen Quatsch, passt schon auf euch, passt schon oder schön?
Na, sowohl als auch.
Passt schon schön auf euch auf, so, und guckt vor allem auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache, es flimmert.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.